Ein berühmtes Zitat lautet, es muss sich alles ändern, damit alles so bleibt, wie es ist. Die Wiener Bäder arbeiten konstant daran, die Qualität aufrechtzuerhalten, die wir alle als Badegäste gewohnt sind. Willkommen bei der letzten Folge unseres Bäder-Podcasts. Mein Name ist Saskia Jungnickel-Gossi und gemeinsam mit dem Chef der Wiener Bäder, Hubert Teubenbacher, machen wir einen Blick in die Zukunft und schauen uns an, was so geplant wird, um den Wienerinnen und Wienern ihren liebsten Freizeitspaß zu erhalten. Hallo, lieber Hubert.
Hallo, liebe Saskia.
Schön, dass wir uns heute nochmal treffen zu unserer letzten Folge. Und da blicken wir mal in die Zukunft. Wir sind nämlich bei einem Teil von der Zukunft auf der Baustelle in der Großfeldsiedlung, ja, wo es einen großen Umbau gibt. Kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen?
Ja, wir haben als Wiener Bäder im Jahr 2020 die Bäderstrategie 2030 vorgestellt, wo wir alles, was wir in den nächsten 10 Jahren so zu tun gedenken, abgebildet haben. Aber nicht nur, was wir neu bauen, sondern auch, was wir betrieblich optimieren wollen, wo wir neue Kundinnen und Kunden lukrieren wollen, für wen wir eigentlich da sind. Das ist in der Bäderstrategie bei uns gut abgebildet. Aber für viele die wichtigste Seite oder die Doppelseite ist jene, die das Bäder-Bauprogramm 2030 betrifft. Und da haben wir, nachdem das beschlossen wurde, unmittelbar darauf begonnen. Und dieses Bäder-Bauprogramm hat 5 große Schwerpunkte, 5 Schwimmhallen neu in Wien, weil Wien als Stadt ja wächst. Da haben wir erkannt, dass wir auch zusätzliche Wasserflächen anbieten wollen.
Betrifft das ausschließlich Hallenbäder?
Das betrifft im Wesentlichen ausschließlich Hallenbäder, wobei hier in der Großfeldsiedlung ist es ein Kombibad, weil das hat schon ein Freibad und ein Hallenbad. Und da bauen wir jetzt dort, wo bisher der Parkplatz war, eine 25 Meter Schwimmhalle dazu. Da sind wir schon quasi mitten im Rohbau, das werden wir etwas später live sehen. Nächstes Jahr beginnen oder heuer im Herbst noch beginnen wir auch im Simmering, im Hallenbad Simmering oder im Kombibad Simmering, exakt gesagt, auch mit einer Halle zusätzlich zur Bestandshalle. Der Sinn sollte sein, dass wir dort ein 25 Meter Becken errichten, das für Schulen sehr gut genutzt werden kann zum Schulschwimmunterricht, aber auch für Vereine zum Trainieren und natürlich auch für unsere übrigen Badegäste. Wir haben ja dieses Dreibein von Besucherdreiecken, die wir hier abdecken müssen. Und ein Hauptschwerpunkt ist, dass die Bestandshalle eben entlastet wird durch die zusätzliche Halle.
Dieses Dreibein ist Vereine, Schulen, Öffentlichkeit, oder?
Öffentlichkeit,
genau.
Ja.
Ist es schwierig, das alles unter den Hut zu bringen? Ist das eine der Herausforderungen, die du hast?
Das ist eine große Herausforderung. Und wir haben auch im Zuge der Strategie ein neues Betriebskonzept entwickelt, dass wir für diese 3 Hauptbesucheranteile quasi eigene Badezeiten anbieten. Wenn du jetzt bei uns schwimmen gehst, wirst du dort keine Schulen mehr vorfinden und auch keine Vereine. Das heißt, du hast genug Platz zum Schwimmen. Es ist kein Lärm durch irgendwelche andere Beeinträchtigungen in der Halle. Es ist wesentlich ruhiger. Andererseits haben auch die Schulen die Möglichkeit, die Schwimmfläche besser zu nützen, weil ansonsten hat es immer Konflikte gegeben mit den privaten Badegästen. Und wir haben ja ein paar Originelle, die haben ja geradezu auch den Konflikt manches Mal herausgefordert. Und dem wollten wir jetzt mit diesem neuen System Einhalt gebieten. Was wir noch gemacht haben, aber für die privaten Badegäste, wir haben in den Hallenbädern eine Frühschwimmstunde eingeführt zwischen 6.50 Uhr und 7.50 Uhr. Das heißt, für all jene, die, bevor sie ins Büro gehen, noch einmal schnell eine Stunde schwimmen wollen, kann man jetzt sich auch in allen Hallenbädern schwimmen gehen. In der Früh war früher auch nicht möglich, weil da schon die Schulen drinnen waren. Das heißt, wir haben jetzt allen etwas wegnehmen müssen oder umschichten müssen und haben dafür mehr dazugeben können. Weil es ist ein Unterschied, ob ich jetzt nur für eine Schule 2 Bahnen reserviere oder ob ich gleich alle 4 Bahnen habe. Und unterm Strich ist es eine Win-Win-Situation, auch für uns von der Abwicklung. Aber das ist so abseits des Bauens ein wichtiger Punkt gewesen. Ist auch für uns nächster Punkt Optimierung des Personaleinsatzes. Das heißt, wir können dann auch unsere Dienstpläne besser dazu anpassen. Und natürlich müssen wir auch effizient und wirtschaftlich arbeiten. Und das war auch ein Hintergrund. Und
wird diese Stunde gern genommen? Weiß ja. man, sieht man das schon?
Ja, ja, diese wird sehr gut angenommen. Quer durch alle Hallenbäder und in den Schwimmhallen der Kombibäder. Aber zum Beispiel könnten wir auch in dieser neuen Halle, die wir bauen, die könnten wir auch dazu verwenden, wenn zum Beispiel in der anderen Halle doch etwa bereits eine Schule ist. Das heißt, es gibt uns dann mehr Möglichkeiten, mehr Wasserflächen, gibt mehr Möglichkeiten. Ich gehe aber davon aus, dass auch diese neuen Flächen heiß umkämpft werden. Aber das ist ja unser Auftrag auch, dass wir genügend Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und ich muss nur ergänzen, wir bauen auch im Höpflerbad im 23. Bezirk, wo es derzeit nur ein Freibad gibt, ein Hallenbad dazu. Das ist das nächste Projekt nach den beiden. Und geplant ist auch ein Hallenbad im Lahrbergbad. Wir nutzen unsere Grundstücke, weil Grund ist immer etwas sehr Wertvolles und Teures. Wir wollen auch die Synergie bei der Technik, beim gemeinsamen Betrieb nutzen, dass wir nicht wieder separat wo einen Standort haben, wo wir in der Nähe schon ein anderes Bad betreiben. Aber wo ein Bad neu hinkommt, wo wir noch keines haben, das ist auch in der Seestadt ein Hallenbad.
Das wäre dann das fünfte?
Das wäre das fünfte von den Großprojekten.
Das ist wahrscheinlich dann noch eine besondere Herausforderung, weil man ja die gesamte Infrastruktur neu schaffen muss, oder?
Da geht es quasi von null weg.
Ja.
Wobei ja, es können auch die Hallen, die wir jetzt bauen, separat betrieben werden. Das ist schon in der Planung überlegt, weil wir müssen einmal im Jahr gemäß Bäderhygiene bereits, wie wir schon gesprochen haben, die Hallen außer Betrieb nehmen, reinigen. Und die Idee wäre schon, wenn wir die eine Halle quasi außer Betrieb nehmen, dass wir eventuell die zweite Halle bespielen können.
Das heißt, es geht einerseits um die Standortaufwertungen und andererseits quasi um Neubau.
Ja, letztendlich geht es um die Aufwertung unseres Gesamtangebotes. Und in dem Fall geht es schon, und das wirst du dann auch sehen, um Neubauten, die auch merkbar von außen erkennbar sind. Also das ist schon, wenn man eine Schwimmhalle oder Hallenbäder dazu baut, das sind schon Bauten, die auch städtebaulich irgendwo interessant sind.
Dann bin ich neugierig, würde ich sagen. Wir machen uns auf die Baustelle.
Ja, da wird uns der Jürgen Traxler als Projektleiter begleiten und da können wir mit ihm gemeinsam einmal einen Blick auf den derzeitigen Baufortschritt machen.
Okay, wir sind jetzt hier mitten auf der Baustelle, Helm an, wie sich's gehört. Was wir sehen, ist ein Rohbau. In der Mitte eine Einbuchtung, wo dann wahrscheinlich einmal das künftige Becken hinkommt. Aber da frage ich Jürgen Traxler, der ist nämlich jetzt hier Projektleiter des Umbaus. Kannst du uns kurz erklären, was wir sehen?
Ja, hallo Saskia.
Hallo Jürgen.
Wir sind genau mitten in der Trainingshalle. Und wenn du da hinüber siehst, dann siehst du genau das neue 25x12 Meter Becken. Dauert noch ein bisschen, bis fertig ist. Und rundherum hast du natürlich den Gang, damit du ins Becken hineingehst. Hintenrum hast du Sanitäranlagen, WC-Anlagen, Duschanlagen. Ja, und wir sind jetzt im ersten Stock des neuen Gebäudes. Es kommt noch ein zweiter Stock oben drauf mit Umkleiden.
Und ja. Was wird im Erdgeschoss sein?
Im Erdgeschoss ist die Eingangshalle, die neue Eingangshalle und die komplette Technik für die Badewasseraufbereitung und die notwendig ist, um das Gebäude in Stand zu halten.
Und hier, dort wo wir stehen und weiter drüben, wird es dann zwei Brücken geben, die das neue Hallenbad mit dem alten verbinden, oder?
Genau, die zwei Brücken gehen dann ins bestehende Gebäude, also ins bestehende Hallenbad und verbinden das alte mit dem neuen. Das heißt, unsere Besucherinnen kommen dann in die neue Trainingshalle, das wird auch die neue Eingangshalle werden, gehen dann hinauf und gehen dann über die Brücke hinüber und können auch im Bestandsgebäude schwimmen.
Was sind so die größten Herausforderungen? Weil ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel ein Haus zu bauen oder was anderes ist als ein Bad zu bauen. Worauf muss man achten? Was fordert dich da besonders?
Also jeder Baustelle gibt es natürlich viele Herausforderungen. Da sind wahrscheinlich zwei herausragend. Das eine ist, dass wir quasi im Bestand umbauen. Das heißt, das bestehende Hallenbad war bis heute im Betrieb. mit all unseren Besucherinnen. Das heißt, wir mussten erst einen Weg finden an der Baustelle vorbei, dass die sicher weiter schwimmen können und dass auch das Freibad in Betrieb ist. Es ist uneingeschränkt seit 2. Mai bis Ende zur Saison in Betrieb und da wird es keine Einschränkungen geben. Die zweite Herausforderung ist natürlich die Technik in so einem Gebäude. Ein Schwimmbad zu errichten erfordert natürlich viel Technik dazu.
Wie lange wird denn die Baustelle bestehen bleiben, Jürgen?
Ja, also wir haben eine Bauzeit geplant von 18 Monaten. Im Oktober 2022 haben wir begonnen hier mit der Gründung und alles wegzuräumen. Und im Frühjahr 2024 wollen wir alles eröffnen.
Wie spielt da im Sommer beim Umbau die Temperaturen eine Rolle? Also hat das Auswirkungen auf Beton, auf Materialien, auf, oder ist das völlig unerheblich?
Also auf die Materialien hat es sehr wenig Auswirkungen. Es ist natürlich eine Belastung für alle, die hier auf der Baustelle arbeiten. Ja. Es ist im Winter ist es sehr kalt, im Sommer ist es sehr heiß. Regen ist natürlich ganz schlecht. Da müssen wir zum Teil auch tageweise die Baustelle dann einstellen.
Inwieweit hilft es eigentlich, dass es schon eine gewisse Infrastruktur gibt?
Also für die Neuerrichtung der Trainingshalle hilft es jetzt da nicht wirklich viel.
Auch nicht, dass quasi Anschlüsse näher sind oder so, macht es keinen Unterschied?
Also es ist geplant und wir setzen es auch so um. Diese Trainingshalle wird komplett autark betreibbar sein. Das heißt, wir haben einen eigenen Wasseranschluss, wir haben einen eigenen Fernwärmeanschluss. Eigenen Kanalanschluss.
So wie du es vorher gesagt hast, Hubert, gell? Dass man es quasi auch betreiben könnte, während das andere renoviert oder
in die Revisionssperre geht.
Genau.
Das werden wir dann staffeln, dass wir dann wahrscheinlich immer eine Halle in Betrieb haben.
Das heißt, der nächste Schritt ist jetzt einmal dann das Verlegen der Technik?
Genau, ja. Also es kommen Elektriker, Installateur, Badewassertechniker, legen ihre Leitungen in die ins Gebäude hinein, hauptsächlich im Keller. Und dann geht es auch schon Zug um Zug weiter. Es wird dann das Holzdach draufgesetzt. Wir haben hier auch eine Holzfassade, eine Fassadenbegrünung. Also das wird dann Zug in Zug umgesetzt. Ja, und dann kommt natürlich auch schon irgendwann der Estrichleger, der Fliesenleger, der Deckenleger.
Da sieht man schon wesentlich mehr.
Ja, wann kommt das Wasser?
Das Wasser? Wir gehen davon aus, dass wir im März den Probebetrieb starten können.
Wie lange dauert denn das dann, so ein Becken zu füllen? Ich schätze mal, es ist nicht getan in 2 Stunden.
In 2 Stunden nicht, also bei der Größe, wir haben 25 mal 12 Meter, kann man von ungefähr 10 bis 12 Stunden ausgehen, bis es einmal gefüllt ist. Dann ist es natürlich noch nicht auf Temperatur, das dauert dann auch noch ein bisschen. Aber ich glaube, nach einem Tag kann man sagen, ist das Becken gefüllt. Chemie, Desinfektion muss dann noch funktionieren, also schwimmen theoretisch können wir dann 2-3 Tage später.
Ja, da gibt es auch Vorschriften, wie man die Durchströmung testet und misst, einen sogenannten Entfärbeversuch, wenn eine Lebensmittelfarbe eingebracht wird und dann das Desinfektionsmittel und dann sieht man, ob die Durchströmung im Becken gleichmäßig ist. Aber wenn wir so weit sind, dann sind wir schon wirklich glücklich. Ja. Da ist noch ein weiter Weg. Ich würde nur sagen, eine Besonderheit, weil der Jürgen Holzdach gesagt hat, wir werden auch beim Bestandsgebäude jetzt das komplette Dach sanieren. Ist leider notwendig geworden nach 40 Jahren. Das heißt, wir machen parallel dazu jetzt, weil ja die Bestandshalle auch gesperrt wird, eine weitere große Baustelle auf. Ja. Aber das Ziel ist dann auch, dass wir auf beiden Dächern Solarthermie und Photovoltaik quasi flächendeckend haben. Und die neue Halle wird, wie gesagt, auch noch begrünt von außen, wie halt derzeit Standard ist, wenn wir in Wien etwas Neues bauen, was aus dem im öffentlichen Bereich oder öffentliche Gebäude sind.
Gibt es also eine Tradition bei den Wiener Bädern, dass wenn ein neues Schwimmbecken eröffnet wird, der Bäderchef die ersten Züge schwimmen darf?
Zumal hat es einmal
oder
gegeben.
Oder der Projektleiter.
Ich glaube, wenn es wirklich darauf ankommt, wird es schon welche geben, die sich intern darum drängen, die Ersten zu sein, hineinzuspringen. Und ich halte es da eher, das haben sie sich auch verdient. Also das muss ich nicht unbedingt sein.
Ja. Wenn ihr jemanden bräuchtet, dann?
Ja, für den ersten Köpfler, es wird Startsockel geben. Wir werden auf dich zurückkommen.
Okay, danke lieber Jürgen, dass du uns das gezeigt hast. Viel Erfolg.
Sehr
und
gerne.
Und wir sehen uns dann, wenn es offen hat.
Gerne, bist herzlich eingeladen.
Hubert, wie viel Zeit verbringst du eigentlich damit, so an die Zukunft der Wiener Bäder zu denken? Also anders gefragt, womit verbringt der Wiener Bäderchef eigentlich den größten Teil seiner Arbeit?
Ja, so wie jeder Chef wahrscheinlich sehr viel mit Besprechungen, mit Terminen. Ja, wir haben auch einen laufenden Betrieb zu bewältigen. Ich meine, ich bin halt als Letztverantwortlicher immer nur dann involviert, wenn es notwendig ist. Ich habe sehr gute Mitarbeiterinnen, die da vieles abfedern. Aber natürlich macht man sich schon Gedanken, wie ist das Angebot, wie stehen die Wiener Bäder derzeit da oder wie werden sie sich weiterentwickeln. Aber am ersten kann ich eher am späteren Nachmittag darüber nachdenken, weil das ist bei mir im Büro ruhiger, ja, wenn es so ist. Aber man muss immer ein offenes Auge und ein offenes Ohr haben. Trends, Entwicklungen, wir haben vieles gesehen und mitgemacht in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Man muss auch über die Grenzen schauen. Wir haben ja auch Freizeitanbieter aus anderen Bereichen. Ich denke jetzt hier nur an Fitness oder wie entwickeln sich andere Wellness-Trends oder wie entwickeln sich in anderen Ländern überhaupt Bäderbauten. Also das ist ein spannendes Thema, aber man muss auch Distanz finden dazu, weil nur für die Bäder allein kann man dann auch nicht leben, weil dann wird man irgendwie, fehlt einem nichts Neues mehr ein.
Aber das heißt, du lässt dich schon inspirieren, auch durch andere Städte, andere Länder.
Andere Menschen, andere Ideen. Ich glaube, eine Kunst eines Bäderchefs ist auch die Ideen der Mitarbeiterinnen aufzugreifen, weil da kommen sehr viele Ideen aus dem Betrieb, sehr viele Notwendigkeiten, weil sich einfach das Publikum verändert oder weil sich eben auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen verändert. Und man muss immer ein offenes Ohr haben und hören, wohin die Richtung oder die Reise gehen könnte.
Aber das spricht ja auch für dich, dass du das aufnimmst und hörst, weil das, so wie wir am Anfang gehört haben, manchmal muss man sehr viel ändern, damit man gleichbleibend die Qualität anbieten kann.
Ja, wir wollen uns kontinuierlich verbessern. Das habe ich, wie ich das übernommen habe, ich bin ja schon lange dabei. Und es ist ja nicht so, dass man dann immer alle Mittel zur Verfügung hat, um einen großen Wurf zu machen. Wir haben aber auch gelernt, dass wir nicht alle Trends mitmachen müssen, zum Beispiel zum Spaß- und Erlebnisbad, das sehr kostenintensiv ist und dann irgendwann nur hochpreisig angeboten werden kann. Wir haben immer geschaut, wie ist die Entwicklung. Wir haben auch sehr attraktive Bäder, aber wir müssen ja auch schauen, dass die Menschen sich das leisten können. Wir haben ja soziale Tarife, wir brauchen ein leistbares Angebot. Und da sind wir nicht immer dabei, wo es um die neuesten Entwicklungen oder die aktuellsten, vielleicht auch nicht sehr langlebigen Entwicklungen geht. Und da bauen wir schon immer auf Konstante. Das heißt, ein Basisangebot und für uns, was sehr wichtig geworden ist, durch die gesellschaftlichen Veränderungen, ist, dass die Kinder nicht mehr so viel schwimmen können. Da haben wir auch reagiert mit zusätzlichen Schwimmkursangeboten oder überhaupt, dass wir das Angebot weit aufgefächert haben. Und das ist auch ein Thema, weil früher war es halt, ist man eher baden gegangen, als schwimmen hat man so nebenbei mitgelernt. Das ist jetzt nicht immer so. Also da muss man auch entgegensteuern.
Ist das auch ein positiver Effekt von deiner Erfahrung, dass du auf Trends nicht so schnell anspringst, sondern dass du schon irgendwie auch eben durch diese Erfahrung weißt, okay, mal abwarten, ja, das könnte was sein, das nicht, und dich nicht so schnell irgendwie irre machen lässt, wenn irgendeine neue Idee ums Eck kommt?
Ja, schon. Also das bringt jeder mit sich, der länger in einem Job ist, das ist keine Frage. Aber ich möchte nur zwei Punkte dazu sagen. Das eine ist die Nachhaltigkeit. Wir überlegen jetzt viel mehr, was wir wieder und weiter verwenden können, bevor wir etwas einfach wegreißen und was Neues hinstellen. Wir haben sehr viel investiert in ressourcenschonende Maßnahmen, das heißt in neue Badewassertechnik, um eben Wasser zu sparen. Das ist bei uns das wichtigste Betriebsmittel, das wir haben als Bäder, aber auch um Chemikalien zu sparen. Wir haben sehr viel investiert in Alternativenergien, um die Bäder auch fit zu machen, dass sie auch einen zeitgemäßen energieschonenden Betrieb quasi anbieten können und dass wir trotzdem im Geschäft bleiben, weil ich meine, die turbulenten Entwicklungen der Energiepreise gerade in den letzten Monaten, die haben auch uns hart getroffen. Aber wenn wir nichts gemacht hätten, wir haben in den letzten 20 Jahren Maßnahmen gesetzt, dass wir unseren Energiebedarf halbiert haben bei gleichem Angebot.
Das ist schon enorm.
Und das sind schon enorme Aufwendungen, die da dahinter sind.
Du hast es vorher angesprochen, du machst das jetzt schon einige Jahre. Was ist denn so, ist dir da irgendwas im Hinterkopf, an was besonders schön war oder ist?
Da geht es wahrscheinlich um Kleinigkeiten. In letzter Zeit ist vieles besonders schön, weil wir diese Beta-Strategie quasi definiert haben und vieles umsetzen dürfen davon, weil es einfach nach vorne geht, ja, weil wir einen klaren Weg gefunden haben. Aber es waren immer auch kleine Details. Ich kann mich erinnern, als Betriebsleiter im Gänseweifel haben wir seinerzeit den größten Wasserspielgarten in Österreich gebaut. Und ich habe nur die Augen der Kinder und auch der Eltern gesehen, wie sich die gefreut haben, dass es so etwas gibt. Und das ist schon ein sehr schönes Gefühl, ja, dass wenn man sieht, dass eine Idee, die man dann umsetzen kann, wo es auch die finanziellen Mittel dafür gibt, dass man sagt, das probieren wir aus, wenn das dann wirklich Realität wird, dass man unmittelbar mit dem, was man gemacht hat, jemanden Freude machen kann. Aber es ist jede Sanierung, jeder Heikler. Wenn wir eine Dienstplanreform machen, wo wir uns gemeinsam alle, wir haben im Winter 470 Mitarbeiter, jetzt derzeit an die 900, wo wir Rahmenbedingungen gemeinsam definieren können mit der Personalvertretung, dass wir alle zusammenhalten und diese Reformen durchziehen, wenn das dann gelingt, das ist auch ein sehr schönes Gefühl. Das ist aber natürlich nicht selbstverständlich und das ist mitunter schon eine harte Arbeit oder eine Knochenarbeit oder wie es so schön heißt, das Bohren harter oder dicker Bretter.
Ich glaube, die Bezeichnung Beta-Chef klingt viel lustiger und heiterer und sommerlicher, als es wahrscheinlich dann ist.
Ja, manche Kolleginnen haben mir mal genannt, ich bin Abteilungsleiter für Freizeit und Badevergnügen. Das wär wahrscheinlich etwas zu kurz gegriffen, weil ansonsten
schön wär's.
Müssen wir ja alle Management-Anforderungen, die sonstige Abteilungen oder ausgegliederte Betriebe haben, ja auch erfüllen. Aber das ist ja auch das Schöne daran und ich mache es sehr gerne.
Lieber Hubert, heute endet unser gemeinsamer Podcast.
Ja, leider.
Das hat mir viel Freude gemacht. Danke, dass du uns so viel erklärt hast und so viel gezeigt hast. Ich freue mich auf einen Sommer voller Schwimmbadbesuche. Und eine letzte Frage habe ich noch an dich. Und zwar, hast du einen Traum, wenn es um die Wiener Bäder geht?
Ja, der Traum des Bäderchefes ist abseits, dass das Wetter passt. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass uns die Wienerinnen und Wiener weiterhin so die Treue halten. Das ist schon ganz wichtig, weil was wären wir ohne Badegäste? Das ist das Wichtigste. Und ich weiß auch, dass sie mitunter sehr kritisch sind. Ja. Was wären wir in dieser Stadt, in dieser wunderbaren Stadt, ohne, darf ich sagen, Ranzen und Granteln? Ja, weil das kommt ja bei uns auch immer wieder. Aber das sind auch positive Rückmeldungen. Weil sie kommen ja trotzdem immer wieder und das ist das Wichtigste, weil sie einfach, und das glaube ich, unsere Bäder lieben und weil wir mit den Bädern einen wichtigen Beitrag leisten zur sozialen Infrastruktur und glaube auch einen wichtigen Beitrag, damit Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben, dass Sie bei uns dabei waren und mit uns sozusagen in die Tiefen der Wiener Bäder getaucht sind. Wir wünschen Ihnen beide einen wunderschönen Sommer und hoffen, wir konnten Ihnen ein paar Anregungen mitgeben.
Vielen Dank, Dankeschön.